HR Info Netzwelt.
Heute mit Udo Langenohl.
2006, SMS got really big in this country. I met my co-founders Biz Stone and Evan Williams, who had worked with Blogger to build Blogger, so they understood the importance of self-publishing.
Das war Jack Dorsey, einer der Gründer der Social-Media-Plattform Twitter. Und er erklärte, wie alles anfing vor 10 Jahren, als Twitter an den Start ging. Ein Geburtstag, auf den wir jetzt in HR Info Netzwelt auch ein bisschen kritisch blicken wollen. Just setting up my TWTTR, so lautete der erste Tweet von Jack Dorsey damals noch in der Firma Odeo in San Francisco. Und ein Jahr später wurde Twitter als Firma gegründet. Das war in dieser Woche genau 10 Jahre her. Das Unternehmen erlebte einen steilen Aufstieg und ist im Moment so ein bisschen ins Straucheln geraten, weil die Nutzerzahl stagniert und Twitter auch immer noch kein Geld verdient. Pfeift Twitter vielleicht sogar schon auf dem letzten Loch und wird bald von Google und Co. aufgekauft? Nicole Markwald blickt zurück und auch ein bisschen voraus.
21. März 2006, 13.50 Uhr. Jack Dorsey schreibt, just setting up my Twitter. Was so viel heißt wie, bringe gerade mein Twitter zum Laufen. Es sind 24 Zeichen für die Ewigkeit. Denn Jack Dorsey ist der allererste Mensch weltweit, der einen Tweet absetzt. Gern wird Dorsey der Erfinder von Twitter genannt, was nicht ganz korrekt ist. Aber die Geschichte ist zu verlockend. Ein Punk aus Missouri landet in San Francisco, programmiert sich nach oben und erfindet den Kurznachrichtendienst, der heute von 320 Millionen Menschen pro Monat genutzt wird. Solche Geschichten werden Creation Myth genannt und das Silicon Valley hat etliche dieser Entstehungsmärchen zu bieten. Nick Bilton hat ein Buch über Twitter geschrieben. Twitter, eine wahre Geschichte von Geld, Macht, Freundschaft und Verrat. Er sagt, die Geschichte von Twitter ist anders als viele denken. Da wurde viel rumgebessert, zurechtgerückt und neu erzählt. Im Prinzip geht es um 4 Leute, die viele Fehler gemacht haben. Evan, Jack, Noah und Biz haben quasi aus Versehen dieses Ding kreiert, das die Welt verändert hat. Welche Kraft in Twitter steckt, zeigte sich am 15. Januar 2009. Janice Crumbs war auf einer Fähre auf dem Hudson River unterwegs, als er ein Foto von dem Passagierflugzeug der US Airways machte, das auf dem Fluss notgelandet war. Twitter-Chef Jack Dorsey sagt, das Foto ging innerhalb von 10 Minuten um die Welt. CNN zeigte es. Und obendrein kann man mit dem Urheber des Bilds in einen Dialog treten. Inzwischen gibt es viele dieser Twitter-Momente. Der Dienst ist die perfekte Plattform für Breaking News. Nicht umsonst gehören Journalisten und Politiker zu den eifrigsten Nutzern. Aber Twitter ist auch das weltgrößte Promo-Tool für Prominente. Katy Perry ist mit 84,7 Millionen Followern Spitzenreiter. Ende 2013 ging Twitter unter dem damaligen Chef Dick Costolo an die Börse. Nach dem Schlusskurs vom ersten Handelstag lag der Gesamtwert der Firma bei umgerechnet 18 Milliarden Euro. Gerade mal 2,5 Jahre später ist der Wert auf die Hälfte gesunken. Costolo wurde von Wiederchef Dorsey abgelöst. 2 große Probleme muss dieser nun bewältigen. Es fehlt auch nach 10 Jahren noch immer ein schlüssiges Konzept, wie man langfristig Gewinn machen will. Und inzwischen kann sich der Dienst auch nicht mehr darauf verlassen, weiter zu wachsen. Im zurückliegenden Quartal stagnierten die Nutzerzahlen erstmals bei 320 Millionen. Zum Vergleich, Facebook hat 1,6 Milliarden aktive Nutzer. Twitter-Chef Jack Dorsey räumte bei einem Gespräch mit Analysten ein, Twitter ist für neue Nutzer nur schwer zu kapieren. Es gibt ein paar wirklich merkwürdige Regeln, wenn es um Unterhaltungen auf Twitter und Antwort-Tweets geht. Das versteht einfach niemand. Der Dienst arbeitet nun an einer einheitlichen Strategie für Twitter, der Kurzvideoplattform Vine und dem Livestreaming-Dienst Periscope. Im Oktober hat Twitter das Feature Moments gestartet, bei dem Tweets zu einem Thema redaktionell gebündelt werden. Doch zuletzt verließen 4 Top-Manager das Unternehmen. Gerüchte, dass der Dienst aufgekauft werden könne, halten sich hartnäckig. Marktbeobachter Jason Calacanis sprach in der Sendung This Week in Tech von 2 Gruppen, die Interesse an einer Übernahme von Twitter hätten. Da gibt es zum einen die Leute mit Geld, Hedgefonds oder Milliardäre, die glauben, sie können Twitter kaufen, sanieren und mit Gewinn weiterverkaufen. Und auf der anderen Seite Technik- oder Medienunternehmen, die im Bereich Social Media eine Lücke haben, die sie füllen wollen. Es ist schwer vorstellbar, dass Twitter verschwindet. Aber ob es in seiner jetzigen Form bestehen bleibt, ist am 10. Geburtstag alles andere als sicher.
10 Jahre Twitter, die Social-Media-Plattform, leidet derzeit unter Nutzerschwund bzw. Stagnation. Es geht nicht so recht voran und Geld wird auch keines verdient. Trotzdem läuft die Plattform immer dann zur Hochform auf, wenn Ereignisse wie die Terroranschläge in dieser Woche in Brüssel passieren. Da wandelt sich das übliche Bild, denn üblicherweise hat Twitter zwar viele Leser, aber nur ganz wenige Leute, die Inhalte beitragen. Wie sieht er denn eigentlich aus, der typische Twitter-Nutzer? Tobias Klein ist dieser Frage nachgegangen.
Jack Dorsey ist einer der Gründer von Twitter. Seit 10 Jahren wird er nicht müde zu erläutern, warum er Twitter gründete und was ihn damals antrieb.
2006, SMS got really big in this country.
2006, da wurde die SMS ein großes Thema hier in den USA und ich traf damals meine Mitgründer Bistone und Evan Williams, die damals Blogger unterstützten und die verstanden, wie wichtig Selbstvermarktung ist. Und ich hatte diesen Aspekt der Echtzeit im Kopf und sagte, was, wenn wir SMS im Netz machen?
I can go anywhere I want and report what I'm doing.
Was Dorsey in diesem Interview zum 5-jährigen Jubiläum sagte, beschreibt in knappen Sätzen, was Twitter auch heute noch ausmacht. Der Aspekt liegt auf dem Wort Selbstvermarktung, also dem sich darstellen und verkaufen gegenüber jenen, die mir folgen, die meinen Account gebucht haben. Da spielen Begriffe wie Narzissmus, Neid, Geltungssucht eine wichtige Rolle und darum ist Twitter, nachdem es anfänglich von Millionen Nutzern förmlich überrannt wurde, längst zu einem PR-Instrument für Stars und Sternchen, für Politiker, aber auch Schwindler geworden. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht die Pseudostars des Kardashian-Clans aus den USA mit mehr oder weniger geschmackvollen Fotos einen Hype auslösen, an dem nicht irgendein mehr oder weniger bedeutender deutscher Fußballer oder Politiker mit Banalitäten oder Dummheiten via Twitter auffällt. Auf dem Boulevard der Eitelkeiten kann man mit dem richtigen Hashtag und 140 Zeichen die Welt bewegen, wenigstens für ein paar Minuten oder Stunden. Einen Tweet raushauen, fertig. Dass dabei ständig jede Menge Unsinn um den Globus rast, geschenkt. Hauptsache, der Hashtag wird viral. Twitterer gieren danach, wahrgenommen zu werden. Peter Fischer vom Institut für Informatik in Freiburg erforscht Twitter-Nutzer und ihr Verhalten.
Ein Beispiel von vor jetzt 2 Jahren war, dass eine Nachricht kam, es gäbe einen Anschlag auf das Weiße Haus in den USA, woraufhin die Börsen in den USA sehr schnell in die Knie gegangen sind. Und erst nach ein paar Minuten kam man raus, es war eine Falschmeldung.
Wie also sieht er aus, der typische Twitter-Nutzer? Die Zahl der Leser ist exponentiell größer als die der Schreiber. Die weitaus größere Zahl der Nutzer tweetet nur weiter, was echte oder Pseudopromis so von sich geben. Was auch daran liegt, dass die so gut wie nie antworten. Dialog? Eher Fehlanzeige. Quellenprüfung? Schwierig bis fast unmöglich. Ist Twitter also so etwas wie die Frau im Spiegel oder die Bunte für die Generation Nerd? Absolut. Dass Twitter aber auch politisch Wirkung entfalten kann, die so weit geht, dass in einschlägigen Staaten die Accounts gesperrt werden, hat der arabische Frühling, haben die Unruhen in der Ukraine und der Türkei bewiesen. Hier funktionierte Twitter als Motor, der Protest antrieb und Massen mobilisierte.
Am Ende des Beitrags hat Tobias Klein auch auf die politische Wirkung des Dienstes Twitter hingewiesen. Kaum ein Abgeordneter in Berlin, der nicht twittert oder zumindest twittern lässt. Unter Politikern gilt es als ausgemacht, dass man gefälligst bei Twitter zu sein hat, um dort in 140 Zeichen Bedeutungsschwangeres oder bisweilen auch Bedeutungsleeres zu verkünden. Uneins sind sich Politik und auch die Journalisten in Berlin, ob Twitter nun Segen oder Fluch ist. Sabine Müller.
Wenn man Politiker fragt, ob Twitter eigentlich Fluch oder Segen ist, dann bekommt man sehr unterschiedliche Antworten.
Beides. Ach, ich weiß das gar nicht so richtig.
Es ist kein Fluch, es ist Segen.
Also ich twitter gerne.
Ich habe mich irgendwann mal angemeldet in dem Hype, boah, jeder muss das tun, total wichtig. Und habe dann irgendwann gemerkt, oh nee, das ist echt nicht mein Medium.
Die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten hat einen eigenen Twitter-Account. Und auch einige Minister im Kabinett Merkel schicken fleißig Tweets. Die Chefin selbst lässt twittern. Über ihren Sprecher Steffen Seibert.
Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel. Sind bei Lösung der Flüchtlingsfrage an entscheidendem Punkt. Konferenz im Deutschen Bundestag zur Bekämpfung des Antisemitismus. Rede der Kanzlerin 15.10 Uhr live.
Terminankündigungen, Zitate, Reaktionen auf politische Ereignisse. Für viele Politiker ist Twitter kaum mehr als der verlängerte Arm der Pressestelle. Ein weiteres Medium für die üblichen Botschaften, nur schneller und direkter. aber auch als Instrument der politischen Auseinandersetzung wird der Kurznachrichtendienst immer beliebter.
Deutschland braucht Ruhezonen vor Seehofer.
Jeder Karnevalsverein ist besser organisiert als die SPD.
Ein knackiger Hashtag, ein flotter Spruch und schon erreichen Politiker mit maximaler Effizienz eine Öffentlichkeit, die früher kaum denkbar war. Auch solche Abgeordnete, die die Presse sonst vielleicht beflissentlich ignoriert hätte. Ein Tweet wie von CDU-Frau Erika Steinbach zur Flüchtlingspolitik.
Seit September alles ohne Einverständnis des Bundestages. Wie in einer Diktatur.
Bekommt enormes Gewicht, wenn er viele hundertmal geliked und retweetet wird. Aber es wird nicht nur Politisches getwittert, sondern auch Privates. Familienministerin Schwesig verkündete die Geburt ihrer Tochter per Tweet.
Sehr glücklich, rotes Herzchen. Julia Schwesig ist da.
Und dem ungekrönten Twitter-König der Politik, Kanzleramtschef Peter Altmaier, reicht manchmal ein einziges Wort, um seine Follower in Entzücken zu versetzen. Erdbeerkuchen. Twitter könnte auch ein direkter Draht zum Wähler sein, aber längst nicht alle Politiker nutzen den Kurznachrichtendienst auch als Kommunikationsplattform mit den Bürgern. Und wenn, kann es schiefgehen. Wie bei CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der sich in Debatten mit Twitter-Hetzern verzettelte und irgendwann mit Arschloch und Drecksnazi antwortete. Authentisch, sicher, aber auch klug? Wer schnell und ungefiltert twittert, dem passieren auch gerne peinliche Rechtschreib- und Faktenfehler. Der grüne Jürgen Trittin hat deshalb vorgebaut.
In meinem Büro gilt das Vier-Augen-Prinzip für Tweets. Ich tweete auch nach Dienstschluss, aber es gibt auch Leute bei mir, die nach Dienstschluss euch was entgegenlesen.
Twitter hat auch die Arbeit der Journalisten im Politbetrieb nachhaltig verändert. Als Regierungssprecher Seibert 2011 eine USA-Reise der Kanzlerin als erstes über Twitter ankündigte, war die Empörung bei manchen Hauptstadtjournalisten groß.
Muss ich mir jetzt in Zukunft einen Twitter-Account zulegen, um über relevante Termine der Kanzlerin informiert zu werden?
Letztlich ging es dabei um mehr als technische Abläufe. Die Kommunikation im Regierungsviertel hat sich gewandelt. Politiker sind längst nicht mehr so wie früher auf Journalisten als Überbringer ihrer Botschaften ans Volk angewiesen. Für die Journalisten selbst macht Twitter manches leichter, weil man zu jedem wichtigen Thema schnell und einfach Reaktionen und ein Meinungsbild bekommt. Aber Twitter macht die Arbeit auch schwieriger, weil die unglaubliche Vielzahl an Meinungen kaum noch überschaubar ist. Es wird immer aufwendiger, das wirklich Wichtige herauszufiltern, weil eben nicht jeder Tweet eine Nachricht wert ist.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt und wir bleiben noch beim Geburtstag von Twitter. Der Dienst wurde in dieser Woche 10 Jahre alt. Wenige Tage vor dem Geburtstagstermin kam im Netz das Gerücht auf, Twitter wolle sich von den berühmten 140 Zeichen verabschieden, die ein Tweet maximal lang sein darf. Ob das wirklich so kommt? Kai Clement kennt die Antwort.
Die Obergrenze, sie bleibt, so Twitter-Chef Jack Dorsey in der Today-Show des Senders NBC in New York.
It's a good constraint for us.
Sie sei eine gute Begrenzung, denn sie gestatte spontane, aktuelle Kürze.
It allows for of a moment brevity.
Eine Kürze, die Twitter berühmt gemacht hat. Das zu Deutsch Gezwitscher ermöglicht eine schnelle, mobile Nachrichtenübermittlung. Selbst der Papst ist bei dem Kurznachrichtendienst dabei. Zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, als ob der womöglich zu einer Art Langnachrichtendienst werden wolle. Dorsey hatte vor 2 Monaten gesagt, dass Twitter-Nutzer auch längere Texte versenden wollten. Twitter wolle das prüfen. Die Beschränkung von 140 Zeichen pro Tweet kommt aus einer Zeit, als der Dienst noch auf SMS-Basis lief. Das Unternehmen steht zwar für atemberaubende Umsatzsteigerungen, nicht aber für Gewinne. Quartal für Quartal muss es rote Zahlen bekannt geben. Und Ende vergangenen Jahres ging sogar die Zahl der aktiven Nutzer etwas zurück, liegt aber immer noch bei deutlich über 300 Millionen.
Und damit verabschieden wir uns vom Twitter-Geburtstag, bleiben aber noch in den USA. In den vergangenen Wochen haben wir hier in HR Info Netzwelt immer wieder vom Streit zwischen dem FBI und Apple berichtet. Das FBI wollte Apple zwingen, eine Software zu entwickeln und dem FBI zur Verfügung zu stellen, mit der man die Verschlüsselung eines iPhones knacken kann. Apple weigerte sich. Hintergrund des Streits: Das FBI will an die iPhone-Daten eines Terroristen ran, der im vergangenen Jahr in San Bernardino im US-Bundesstaat Kalifornien ein Blutbad anrichtete. Nun hat sich der Streit zunächst mal erledigt, denn das FBI hat offenbar eine Hintertür gefunden. Nicole Markwald.
Es kommt nun doch nicht zum Showdown vor Gericht.
Vorerst nicht. Das FBI hat beim Gericht in Riverside beantragt, die angesetzte Anhörung zu verschieben. Und die Richterin ist dem Wunsch nachgekommen. Damit gibt es eine Verschnaufpause in dem aufmerksamkeitswirksamen Streit zwischen der Bundespolizei und dem Technologiekonzern. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht ein iPhone, das einem der Attentäter von San Bernardino gehörte.
We have gunshots. We have gunshots.
Anfang Dezember hatte dort ein radikalisiertes Ehepaar 14 Menschen erschossen und 26 verletzt. Bei seinen Ermittlungen stieß das FBI auf ein Problem. Es konnte sich keinen Zugang zu dem Diensthandy des Attentäters verschaffen. Hersteller Apple wurde aufgefordert, eine Software zu programmieren, mit der die Fahnder das ältere iPhone 5C entsperren können. Doch für Apple ging diese Anfrage zu weit. Das Unternehmen lehnte ab. Auch nach einer Gerichtsanweisung blieb Apple-Chef Tim Cook bei seinem Kurs. Gegenüber ABC News sagte er:
But this case is not about one phone.
Hier geht es nicht um ein Handy. Hier geht es um die Zukunft und die Frage, kann die Regierung Apple zwingen, eine Software zu schreiben, die Millionen Kunden in den USA und dem Rest der Welt angreifbar macht?
Including the US.
Wie den Unterlagen des Justizministeriums zu entnehmen war, hat das FBI inzwischen Tipps von dritter Seite erhalten, wie sich das betroffene iPhone auch ohne Mithilfe von Apple entschlüsseln lässt. Nun seien aber noch weitere Tests nötig, um zu entscheiden, ob diese Methode tatsächlich funktioniere. Das Gericht in Riverside forderte die Regierung auf, bis zum 5. April einen Bericht über das Ergebnis der Tests vorzulegen.
Für gewöhnlich regen sich ja zu dieser Jahreszeit einschlägige Frühlingsgefühle, auch wenn das Wetter im Moment noch nicht so ganz mitspielt. Den wogenden Gefühlen steht aber bisweilen nicht der passende Partner zur Seite, weswegen die Partnersuche online besonders im Frühjahr ganz stark nachgefragt wird. Die Technik kann leicht herausfinden, wer zu wem passt, dank ähnlicher Interessen, Erfahrungen oder Freunde. Im Silicon Valley ist daraus ein Milliardenmarkt geworden. Tinder, Grindr und Co. versprechen das ganze Spektrum von Liebesglück bis schnellem Sex. Und auch Apps für Christen, Muslime oder Juden bedienen ihren ganz speziellen Kundenkreis. Wolfgang Stufelesser war auf Freiersfüßen im Netz unterwegs.
Okay, gehen wir das Ganze mal rein geschäftlich an. Im Silicon Valley sind eigentlich alle immer auf der Suche nach dem Next Big Thing, dem nächsten großen Trend, mit dem sich richtig viel Geld verdienen lässt. Und ja, das könnten auch Dating-Apps sein. Tinder zum Beispiel, der Platzhirsch unter den Apps, wurde von Merrill Lynch voriges Jahr mit 1,35 Milliarden Dollar bewertet. Nicht schlecht für eine Firma, die es vor 4 Jahren noch gar nicht gab. Entsprechend selbstbewusst gibt sich CEO Sean Redd bei der Antwort auf die Frage, ob es bei Tinder nicht einfach nur um schnellen Sex geht.
No, actually, I would go on the opposite end of the spectrum.
Tinder. Nein, wir sind eigentlich am anderen Ende des Spektrums. Uns geht's darum, ihnen zu helfen, Leute zu treffen, die sie interessant finden. Dazu stellen wir eine Verbindung her, damit sie kommunizieren können. Aber Tinder nutzt dann eben doch die Möglichkeiten der aktuellen Smartphone-Technik und zeigt zum Beispiel andere Tinder-Nutzer in nächster Nähe an. Eine Funktion, die vor allem bei Studiefeiern in amerikanischen Unis massiv genutzt wird. Und Tinder hat schon seinen Beitrag zur Popkultur geleistet mit dem Einführen des Swipes, der Wischgeste mit dem Finger. Wenn die App mir eine mögliche Partnerin vorschlägt, kann ich nach links wischen, um abzulehnen oder nach rechts, um zu bestätigen. Wischt diejenige auch nach rechts, dann können wir via Chat ein Date ausmachen. Die Wischgeste ist inzwischen so populär, dass Tinder-Konkurrenten sie auch schon einsetzen, wenn auch etwas anders. Down zum Beispiel, früher bekannt unter dem zwar nicht sehr eleganten, aber durchaus aussagekräftigen Namen Bang with Friends, auf Deutsch etwa Freunde poppen. Wer hier ein Date will, wischt nach oben, wer nur Sex möchte, nach unten, daher auch der Appname Down. Die meisten Dating-Apps fragen übrigens mit Erlaubnis der Nutzer die persönlichen Daten aus deren Facebook-Profil ab. Das heißt, hier wie dort kann sich ein 40-jähriger Mann locker mal als 18-jährige junge Frau ausgeben oder umgekehrt. Das sollte einem als Nutzer klar sein. Millionen Männer in aller Welt kennen diesen Ton. Er zeigt an, dass sie eine Nachricht in Grindr haben. Grindr hat schwule und bisexuelle Männer als Zielgruppe und funktioniert im Grunde nicht so viel anders als Tinder. Die App ist sehr beliebt. In einer Gegend wie etwa West Hollywood, einem schwul geprägten Viertel von Los Angeles, sieht man im Umkreis einer Meile locker 200 Nutzer, erklärt Josh Jackson beim US-Radiosender NPR.
Well, I don't know about the whole world, but I know that if you log on in this area, you'll see about
200 people within a mile of you.
Dating-Apps für bestimmte Zielgruppen. Da treffen sich gleich mehrere technologische Trends. Denn natürlich funktioniert ein Service umso besser, je genauer der Anbieter die Nutzergruppe und ihre Wünsche definieren kann. Und so gibt es Dating-Apps für fast alles und jeden. Etwa für engagierte Christen. Die App Collide fragt ihre Nutzer ab, wie oft sie in die Kirche gehen und was ihre Lieblingsbibelstelle ist. Nun kann man natürlich fragen, inwieweit die wirklich aussagekräftig bei der Partnersuche sein soll, aber eins ist klar, bei Tinder würde diese Info unter den Tisch fallen. Vielleicht ist die Frage auch nur ein Mittel, um Nutzer abzuhalten, die gar keine Christen sind. Wie die Hauptfigur des Spielfilms Christian Mingle, die eigentlich nicht an Gott glaubt, aber über ein christliches Datingportal endlich die wirklich zuverlässigen jungen Männer kennenlernen will.
I'm Paul.
Gwyneth Hayden.
This is weird, isn't it? It's a weird way to meet somebody.
It's a very strange new world.
But the stuff between never really changes. Family, joy, our love for the Lord.
Yeah, I gotta love him.
Natürlich gibt es ähnliche Apps auch längst für Muslime. Immerhin sagen 80% der muslimischen Amerikaner, dass Religion in ihrem Leben eine große Rolle spielt. Solche Apps wie Ishka setzen allerdings alles daran, das potenzielle Paar nicht nur zum ersten Date, sondern gleich Richtung Ehe zu bewegen. So weit geht J-Swipe nicht, die Dating-App für moderne Amerikanerinnen und Amerikaner jüdischen Glaubens. Dafür gibt's dort aber einen lachenden oder weinenden Davidsstern, je nachdem, ob man nach rechts oder links wischt. Gründer David Yaros analysiert natürlich das Verhalten seiner Nutzer genau und hat für die Jungs einen dringenden Rat. Keine Profilfotos mit nacktem Oberkörper posten.
To dudes, no shirtless selfies. That's an auto left swipe.
Aber gut, das dürfte je nach Oberkörper ein guter Tipp für fast alle Dating-Apps sein.
Und wir bleiben noch im Silicon Valley und blicken auf eine Partnerschaft, die bislang als undenkbar galt. Ausgerechnet Google entwickelt nämlich derzeit eine Tastatur für Smartphones und Tablets des Konkurrenten Apple. Das will der Tech-Dienst The Verge erfahren haben. Markus Schuler in unserem ARD-Studio in Kalifornien. Was kann denn diese Google-Tastatur, was die Apple-Tastatur nicht kann?
Ganz genau kann man das natürlich noch nicht sagen, denn Google äußert sich zu dem Thema nicht. Die Software wurde auch noch nicht geleakt, man kann sie nicht ausprobieren. So viel wissen wir aber, sie kann zur normalen iPhone-Tastatur dazu installiert werden. Das ist nämlich seit iOS 8 offiziell möglich. Das Besondere der Tastatur, man kann dort Suchbegriffe eingeben und bekommt die Antworten im Browser via Google-Suchmaschine ausgeliefert. Und man muss eben nicht mehr auf einzelne Buchstaben tippen. Beim iPhone ist es so, sondern kann von Buchstabe zu Buchstabe wischen. Swipen heißt das auf Englisch. Außerdem soll es eine Funktion geben, die es noch nicht mal bei Android gibt, das ja von Google entwickelt wird. Man soll nämlich wohl via Tastatur nach animierten GIFs und Bildern suchen können.
Markus, warum macht denn Google das? Welche Strategie könnte denn dahinter stecken, eine ganz spezielle Tastatur ausgerechnet für die iPhone-Welt anzubieten?
Ja, das hat zwei Gründe. Am PC suchen wir ja ganz anders als auf dem Smartphone. Dort benutzen wir nämlich häufig Apps. Das Geschäftsmodell von Google basiert aber auf dem Verkauf von Werbeanzeigen, um die dann die Suchergebnisse herum platziert werden. Auf dem Smartphone bleibt Google, zumindest bei Apple, häufiger außen vor, als das bei Android der Fall ist. Grund Nummer zwei, im Silicon Valley hält sich seit langem das hartnäckige Gerücht, dass Apple mit der voreingestellten Suche auf dem iPhone ins Microsoft-Lager überwechseln könnte. Die Suche von Microsoft, sie heißt Bing, und im Moment ist auf den Apple-Geräten Google voreingestellt. Ich glaube, dass Google mit solch einer Tastatur einfach für den Tag X schon mal vorbauen will.
Markus, könnte Apple das denn nicht unterbinden und sagen, von Google, das kommt ja gar nicht in Frage?
Rein theoretisch könnten sie das, aber mit iOS-Betriebssystem Version 8, die im Herbst 2014 rauskam, hat Apple offiziell alternative Tastaturen auf dem iPhone zugelassen. Da gibt es ja inzwischen schon ganz viele Anbieter. Ich wäre trotzdem vorsichtig, sich die zu installieren, weil man nie sicher sein kann, ob die Daten nicht abgefischt werden.
Ausgerechnet Google will eine Tastatur entwickeln und anbieten für Produkte des Konkurrenten Apple. Markus Schuler in unserem Studio in Los Angeles mit Einschätzungen. Und das war hr-info Netzwelt. Die Sendung können Sie natürlich auch als Podcast abonnieren oder ganz einfach downloaden unter hr-inforadio.de. Und bleiben Sie neugierig.